Haben Sie sich für dieses Jahr schon Vorsätze gefasst? Haben Sie sich Ziele gesteckt, was Sie im nächsten Jahr alles erreichen möchten? Über die Jahreswende haben sich sicher einige Gedanken darüber gemacht, was wird jetzt dieses Jahr passieren, was werde ich machen, was kann ich ändern in meinem Leben, was muss ich vielleicht sogar ändern? Viele haben sich vorgenommen, gesünder zu essen, vielleicht das Rauchen aufzugeben oder sich einfach mehr zu bewegen. Die meisten Ziele, so hat man festgestellt, drehen sich um die Gesundheit, darum, dass man vielleicht mehr Geld verdienen kann, vielleicht auch darum, wie man etwas bekommen kann, was unbezahlbar ist. Ziele sind deswegen aber sehr wichtig auch für uns, damit wir jetzt vielleicht schon vorgucken können, was wollen wir tun im nächsten Jahr. Das Problem ist leider damit, diese Ziele, sie dauern dann oftmals nicht so lange. Der eine hat sich vorgenommen, okay, ich werde jetzt jeden Tag eine Stunde lang laufen. Und nach ein paar Wochen hat er gemerkt, er hat es vergessen oder er schafft es nicht mehr, er schiebt es zur Seite, er hat Wichtigeres zu tun und es sind viele Vorsätze zum Scheitern verurteilt. Welches Ziel man auch hatte, man ist auf einmal nicht mehr in der Lage, irgendwie das Ziel weiterzuverfolgen. Man hat es irgendwie gesagt, oh, das ist doch zu schwer, was ich mir vorgenommen habe, es ist zu viel, es ist einfach zu schwierig. Und das ist auch keine Seltenheit. Es sind viele, die sich solche Ziele vorgenommen haben und die es dann am Ende aus den Augen verloren haben oder einfach vergessen haben. Sie haben es vorschnell vielleicht sogar zur Seite geschoben. Sie haben gesagt, ich schaffe es einfach nicht. Manche schreiben dabei vielleicht Tagebuch und sagen, ja, das hilft mir, da kann ich dann jeden Tag notieren, das habe ich geschafft, das habe ich nicht geschafft, vielleicht am nächsten Tag kann ich mir dann wieder das Ziel neu vor Augen führen. Und so sagen es dann auch einige Wissenschaftler, die sagen, wenn du dir ein Ziel vornimmst, dann schreibe ein Tagebuch und schreibe da rein, was habe ich mir vorgenommen für heute oder für dieses Jahr und schreibe dann, ob du es auch umgesetzt hast. Was habe ich davon umgesetzt? Das sollst du dich fragen. Und wenn du es nicht geschafft hast, warum nicht? Was hat dich gehindert? Viele solcher Ideen, die uns helfen sollen, diese Ziele umzusetzen, merken wir dann im Alltag, es klappt irgendwie trotzdem nicht. Irgendwas hindert uns, irgendwas bleibt dann trotzdem liegen und wir schaffen es nicht. Für unser christliches Leben setzen wir uns vielleicht auch Ziele. Wir haben Ziele, dass wir vielleicht pünktlicher zum Gottesdienst kommen. Heute ist es natürlich eine Ausnahme. Viele sind vielleicht nicht, haben es nicht geschafft, weil es weite Wege waren und so verschneit gewesen ist. Aber dann, also der andere sagt sich, ja, ich mache es. Ich will regelmäßig in der Bibel lesen oder ich will kontinuierlich beten. Ich will das wirklich jeden Tag machen. Andere sagen sich, in diesem Jahr möchte ich etwas ganz Besonderes für den Herrn tun. Ich möchte ein großes Projekt durchführen. Ich möchte vielleicht in die Mission gehen für ein paar Monate. Der andere sagt sich, ja, und ich will in der Gemeinde auch mehr mitarbeiten. Ich will mich mehr engagieren. Der eine oder andere hat sich in seinem christlichen Leben so ein Ziel gesetzt und gesagt, das ist für mich wichtig und das will ich jetzt auch, dem will ich auch in diesem Jahr Priorität geben. Aber diese Ziele sind trotzdem umkämpft. Es ist nicht so, dass wir jetzt das trotzdem einfach so durchführen können, so wie wir es geplant haben. Und gerade im christlichen Leben, unsere Vorsätze sind meistens so sehr von Versuchungen umgeben, dass wir diese großen Ziele, die wir für uns vielleicht uns vornehmen für dieses Jahr oder für unser ganzes Leben, dass sie oft auch liegen bleiben. Wie sollen wir uns aber dazu rüsten, dass wir diese Ziele erreichen können? Gerade für das Christentum ist es so wichtig, dass wir also unsere Beziehung vielleicht zu Gott vertiefen, dass wir kontinuierlicher dranbleiben, dass wir uns nicht ablenken lassen von dem großen Ziel, was Jesus uns gegeben hat. Und gerade der Jakobusbrief, der gibt uns da eine gute Anweisung. Der Jakobusbrief soll uns heute nämlich ein bisschen anleiten. Und zwar nicht nur ein Kapitel, eigentlich möchte ich einen Überblick geben über das ganze Buch, weil der Jakobusbrief eigentlich oft auch missverstanden ist. Viele verstehen das nicht und gerade jetzt, wo wir ins neue Jahr hineingehen, glaube ich, dass der Jakobusbrief uns doch ein paar ganz gute Hinweise gibt, wie wir als Christen leben können und wie wir auch unsere Ziele erreichen können. Oft liest man über diesen Brief nichts Gutes. Manche sagen, es sind gute Spruchsammlungen, es sind ein paar gute Ratschläge drin. Vielen kommt es wie ein Brief vor, der einfach zusammenhangslos dasteht. Das eine Kapitel über das Thema, das andere über das. Und der nächste Vers vielleicht schon wieder über was ganz anderes. Die anderen sagen sogar, ja, der widerspricht sogar dem Paulus Und von daher, ob das so gut war, dass dann dieser Brief ins Neue Testament aufgenommen worden ist. Und gerade, wo es dann gerade um das Zentrale, um Evangelium geht, um die Rechtfertigung, um Glauben, in dem allein durch Glauben, das zweifelt doch der Jakobus an, oder? Aber ich glaube, dass dieser Brief das genau nicht tut. Sondern in unserem Alltagsleben als Christen brauchen wir diesen Jakobusbrief. Er wird uns ermutigen, er wird uns Wegweisung geben, wie es richtig ist, wie wir uns in dieser Welt verhalten sollen, wie wir leben sollen. Ich möchte einsteigen deswegen mit den ersten, das sind nicht die ersten drei Verse, aber die den vom zweiten Vers bis zum fünften und diesen Text einmal lesen. Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel an euch sei. Wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schilt, so wird sie ihm gegeben werden. Jakobus hat in diesen Versen ganz kompakt eigentlich schon den ganzen Brief verpackt. Er hat zusammengestellt, was das große Ziel in unserem Leben ist und wie wir es eigentlich sogar erreichen können. Das große Ziel, wenn wir es hier in diesen Versen jetzt zusammengefasst haben, wäre damit, vollkommen zu werden und unversehrt zu sein. Dass kein Mangel ist, dass nicht etwas fehlen soll in unserem christlichen Leben, dass alles da sein soll. Jakobus, da geht eigentlich nicht tiefer darauf ein, aber was er sagt, es ist doch ziemlich für uns utopisch, würden wir sagen. Aber das soll es gar nicht sein, weil er möchte es auch ganz praktisch wiederum machen. Er sagt, wenn ihr aber einen Mangel habt, wenn euch was fehlt, dann sagt er, dann in Vers 5, wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt. Die Vollkommenheit, die hier erreicht werden soll, das muss man auch vorweg sagen, das ist keine ethische Vollkommenheit. Es soll nicht etwa so ein Perfekter sein, der nie eine Sünde begangen hat. Sondern diese Vollkommenheit, das möchte ich zeigen, das ist die Weisheit eigentlich zu haben in seinem Leben. Und warum ist nun die Weisheit so wichtig? Warum ist die Weisheit etwas, was uns eigentlich zu diesem Ziel der Vollkommenheit führen soll? In unserer analytischen Gesellschaft, also analytisch meine ich hier damit, dass man viele Dinge zerlegt. Man hat dann oft, man sieht nicht nur das Auto, man sieht, sondern man guckt dann schnell auf die Reifen, auf das Lenkrad, auf die Sitze, auf die Scheiben oder sonstiges. Man hat sozusagen eine zerteilende Sicht. Man hat nicht mehr die Sicht für das ganze Leben zum Beispiel, sondern man hat viele kleine Details, die einen das Leben bestimmen. Das ist ja auch so, aber trotzdem verliert man aus dem Blick, was das ganze Leben eigentlich ausmacht. Besonders der Mensch nach der Aufklärung, der ist so isoliert. Er ist abgeschieden von dem, was außerhalb von ihm ist. In seinem Kern, da lebt er zwar für sich, hat seine Gedanken, aber alle anderen sind ihm fremd. Er kann das nicht mehr verstehen, wie die anderen sind. Und das hat sich dann besonders auch deutlich gemacht in dem, dass es ihm schwierig fällt, Beziehungen zu knüpfen. In der Moderne kommt es dann noch dazu, dass die Technik dazu kommt und die Technik hat dazu geführt, dass der Mensch eigentlich noch unabhängiger wird von allen anderen Menschen. Er kann für sich leben, er braucht eigentlich niemanden mehr, sondern er ist einfach für sich da und eigentlich hat er sogar verloren, wozu er eigentlich auf dieser Welt ist. Wenn man in ein Dorf fährt, da wird man noch finden, dass im Zentrum dieses Dorfes eine Kirche steht. Und diese Kirche, sie war nicht nur das Zentrum des Dorfes, sondern sie war auch im Zentrum des Lebens. Später werden wir dann, wenn wir in Dörfer fahren, die schon weiterentwickelt gewesen wären, dann würden wir daneben der Kirche schon ein Wirtshaus finden, wo sich dann die Leute versucht haben, sich einfach ihre Freizeit dort zu verbringen oder einfach ein bisschen Gesellschaft dort zu haben. Oder dann nachher finden wir dann auch ein Dorfzentrum. Ein Zentrum, wo sich das Dorf eben zusammentrifft, um dann eine Feier zu organisieren, um einfach zusammen zu sein. Und so wurde immer weiter, wenn wir immer später kommen, wenn wir bis in die heutige Zeit eigentlich kommen würden, dann würden wir finden, dass die Kirche überhaupt keine zentrale Stellung mehr im Dorf hat. Da ist dann das Wirtshaus, das Dorfzentrum, man trifft sich, um irgendwie sein Leben doch anders noch zu organisieren, als nicht nur in der Kirche. Man trennt also das Kirchenleben von seiner Freizeit, die Arbeit vom Hobby, das Wochenende von der Woche. Und eigentlich, letztendlich, was hat man damit erreicht? Letztendlich müssen wir sagen, wenn die Kirche aus dem Zentrum des Dorfes gekommen ist, so ist auch das Leben aus dem Zentrum des Dorfes gekommen. Und zwar, was ist hier das Leben? Ich meine damit das Gesamte. Dass man eine Sicht bekommt für das gesamte Leben. Jetzt ist man zerteilt. Man hat da hier die Arbeitstage, da das Wochenende. Man hat hier die Zeit auf der Arbeit und dann, man verhält sich anders, ganz anders, aber zu Hause. Und so ist das Leben einfach nicht mehr eine Einheit. Und was wird uns jetzt zu dieser Einheit führen? Was bringt uns dazu, aber wieder das ganze Leben zu sehen? Die Gesamtheit dessen, was unser Leben ausmacht. Nicht nur unsere Arbeit ist hier, da wo wir uns abquälen, arbeiten, um ein bisschen Geld zu verdienen und dann nachher unsere freie Zeit zu finanzieren oder zu halten, um unser Leben noch irgendwie noch zu behalten. Was ist eigentlich das ganze Leben, die ganzheitliche Sicht? Und hier sagt Jakobus eigentlich, wenn wir den ganzen Brief insgesamt betrachten, es ist die Weisheit. Die Weisheit ist unser ganzes Leben in allen einzelnen Herausforderungen. Die Weisheit wird uns zeigen, wie wir unser Leben Gott unterordnen können. Wie wir Gott unser Leben aus Gottes Perspektive leben können und wie wir seinen Willen umsetzen können. Das ist das Ziel der Weisheit. Sie hat nichts anderes im Blick. Und deswegen ist es für uns ganz wichtig, dass wir diese Weisheit haben, um zur Vollkommenheit zu kommen. Ich werde das noch gleich ausführen, was das genauer auch heißen soll. Aber die Weisheit möchte uns genau dahin führen. Und sie möchte uns auch führen, dass das, was wir jetzt verstanden haben über unser gesamtes Leben, auch umgesetzt wird. Es ist nie unabhängig von unseren Taten. Der Jakobus hat sich aber nicht zum Ziel gesetzt, also wenn wir das nochmal jetzt zusammen sehen, nicht über den Glauben zu informieren, sondern vielmehr über die praktischen Handlungen, die zur geistlichen Reife führen sollen. Das ist sein Ziel. Die Weisheit, die uns geistliche Reife eigentlich sein soll. Weil das Problem in der Gemeinde damals, an die Adressaten, an die er geschrieben hat, das war die geistliche Unreife. Sie hatten viele Probleme in der Gemeinde, die nicht hätten sein dürfen. Ihr Weg soll jetzt also umgelenkt werden. Sie sollen wegkommen davon, dass sie sich streiten, dass sie gegenseitig sich ausschließen, dass sie gegenseitig sich irgendwie angreifen und dass sie eigentlich ihren Blick auf Gott richten sollen. Das soll die Weisheit tun. Die Weisheit soll uns zu Gott hinlenken und gerade in unserem Leben, nicht nur in unserem Denken, sondern in unserem Leben. Und so ist dieser Schlüsselvers, den habe ich heute schon vorgelesen, das ist der vierte Vers. Damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Das ist das eigentlich der zentrale Vers in diesem Jakobusbrief. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir dahin? Ich möchte ganz kurz über diesen Jakobusbrief insgesamt das darstellen, wie wir jetzt diesen reifen Christen jetzt darstellen können, wie Jakobus ihn malt. Jakobus hat einen Christen vor Augen, der seine Weisheit von Gott bekommen hat. Der seine Weisheit nicht hier auf dieser Erde gesammelt hat, sondern und irgendwie durch Lebensjahre nochmal was dazu getan hat und durch seine Lebenserfahrung, sondern von Gott ist sie. Und er wendet die Lehre, die Jesus gelehrt hat, die Bergpredigt ganz besonders. Wir werden immer wieder finden, dass Verse, die wir aus der Bergpredigt kennen, in dem Jakobusbrief vorkommen. Und das wendet er jetzt für den Alltag an. Wie können wir im Alltag Jesus seine Lehre leben? Und hier haben wir also die 5 Kapitel, die uns das nämlich zeigen sollen. Im ersten Kapitel, wenn wir das ganz grob fassen würden, so haben wir diesen gläubigen Christen, der geduldig in der Prüfung ist, der durch die Prüfung hindurchgeht und dadurch gestärkt wird und dadurch deswegen auch froh sein kann. Und im ersten Teil dieses Kapitels sind dann die Anfechtungen, die von außen kommen. Das sind Nöte, das sind vielleicht Herausforderungen, die von uns von außen herantreten und uns prüfen, ob unser Glauben echt ist. Im zweiten Teil hingegen haben wir auch Versuchungen von innen. Das sind vielleicht Zweifel oder das sind Kämpfe, das sind Versuchungen. Das erste Kapitel hat also dann durch diese Versuchungen hindurch geduldig und wird am Ende gestärkt aus diesen Versuchen herausgehen. Im zweiten Kapitel ist es ganz wichtig, dass wir hier sehen, da haben nämlich viele auch ihre Zweifel, ob dieses Kapitel wirklich so gut ist. Aber hier müssen wir eigentlich sehen, wenn wir das insgesamt sehen, das Kapitel und das Ganze im ganzen Jakobusbrief, dann haben wir Jakobus, der hier zeigt, der Christ, er tut die Wahrheit. Der Glaube, er ist nicht für sich. Der Glaube, er hat Liebe. Der Glaube lebt seine Liebe sogar aus. Er tut, was er denkt. Er tut, was er glaubt. Und er tut die Wahrheit. Und deswegen auch würde man dieses Kapitel auch halt mit Glaube und Werke übersetzen. Denn worum geht es denn darum in so einem Glauben? Unser Glaube muss praktisch werden. Wenn der Glaube für sich ist, irgendwo, manche sagen ja, ich habe im Herzen meinen Glauben und es ist okay so, dann ist damit was nicht in Ordnung. Dann ist dieser Glaube wie ein Krüppel. Eigentlich sogar Jakobus sagt, er ist nichts. Ja, er ist nicht nützlich. Und der Glaube, unser christlicher Glaube, das müssen wir verstehen, ist nützlich. Er hat einen Nutzen für unseren Alltag. Und das ist ganz wichtig. Im zweiten Kapitel macht er dies deutlich. Und im dritten führt er das dann weiter aus, wie nützlich ist denn unser Glaube? Er soll uns dazu führen, dass wir Gewalt über unsere Zunge haben. Unsere Reden soll wirklich bewusst sein. Wir sollen uns kontrollieren in dem, was wir sagen. Und deswegen gibt es dann im zweiten Kapitel 6 Bilder, verwendet er, um dann darauf hinzuweisen, wie wichtig diese Zunge einmal ist. Und zweitens dann auch darum, wie können wir uns, dass wir unsere Zunge auch kontrollieren sollen. Dass wir nicht einfach leichtfertig etwas sagen dürfen, weil er dann in diesem dritten Kapitel dann auch sagt, dass einmal wir manche Menschen beleidigen können und den anderen gleichzeitig in dem gleichen Moment Gott loben können. Das geht nicht, sagt er. Unsere Zunge sollen wir beherrschen. Diese Weisheit, sie wird sich aber auch ausdrücken als Friedenstifter. Der Weise, der wird Frieden stiften, gerade dann, wenn Streitigkeiten sind. Im vierten Kapitel lesen wir ganz viel von Feinden, von Streitereien, von dem, wie man sich gegenseitig fertig gemacht hat in der Gemeinde. Aber genau das soll es nicht sein. Der Weise wird Frieden in diese Gemeinde reinbringen eigentlich. Er wird versuchen zu schlichten, den Streit, der da ist, die Zwistigkeiten. Und er wird eigentlich derjenige sein, der nicht nur auf sich selber schaut, sondern auf den Nächsten. Er wird derjenige sein, der wirklich darum bemüht ist, dem Nächsten etwas Gutes zu tun. Und wir sehen nämlich, dass genau das gefehlt hat. Jeder hat sich um seine eigenen Ziele bemüht. Er hat bemüht, sich selber zu verwirklichen. Aber genau das ist nicht das Ziel in der Gemeinde. In der Gemeinde geht es darum, den Frieden zu stiften und sich dem Nächsten sozusagen zu dienen. Und das fünfte ist ganz wichtig. Das fünfte Kapitel spricht noch darüber, er betet in Nöten. Ganz besonders dann, wenn es auch um wirtschaftliche Nöte geht, wie wir es vielleicht heute mancherlei, der das schon gemerkt hat und die anderen, die das schon nur sehen jetzt von außen, dass gerade in wirtschaftlichen Nöten geht er ins Gebet. Er kommt zu Gott und sagt, bringt ihm seine Nöte. Dann auch, wenn er krank ist, in physischen Nöten sozusagen, da bringt er genauso auch Gott, kommt er zu Gott ins Gebet. Oder darum sogar, wenn es um nationale Nöte geht. Oder um Gemeindenöte. Immer werden diese Nöte vor Gott gebracht. Und weil Gott derjenige ist, der diese Nöte auch denen aushelfen kann. Jakobus spricht also nicht nur einzelne Probleme an, sondern ein großes Problem. Letztendlich sagt er, dass diese Gemeinde, an die er geschrieben hat, dass sie einen Mangel an Weisheit hat und deswegen auch so unreif ist, so viele Streitigkeiten und Probleme in dieser Gemeinde aufgetreten sind. In der Lesung aus dem Epheserbrief, da hat Paulus genau dieses Problem in seiner Sicht. Aber was sagt er? Er sagt, ihr sollt auch, hier steht das gleiche Wort, ihr sollt heranreifen zu einem reifen Mann. Und dieser reife Mann ist der vollkommene Mann. Das ist das Gleiche, wie Jakobus bei uns im Anfang schon gesagt hat. Da stehen die gleichen Begriffe. Und deswegen haben die beide ein und das gleiche Ziel. Sowohl Paulus als auch Jakobus. Sie führen uns dahin, dass wir in unserem Glauben heranreifen sollen. Dass wir nämlich am Ende weise sein sollen. Und die Weisheit im Jakobusbrief, sie will dazu führen, dass die Gemeinde eigentlich ausgerüstet ist. Dass diese Streitigkeiten wegkommen. Sondern dass dieser Gemeinde wirklich Frieden herrscht und die Liebe untereinander. Diese Weisheit, ich möchte auch ganz kurz sagen, wenn wir nochmal nur ganz speziell auf die Weisheit eingehen, denn Jakobus sagt auch nur was über die Weisheit, wie sie wirklich ist. Und von der Weisheit müssen wir als erstes sagen, sie ist erbeten. Die können wir nicht einfach uns anlesen, die können wir uns nicht antrainieren, die können wir nicht einfach durch unsere Lebenserfahrung ergänzen oder auch ersetzen. Denn die Weisheit, die ist von oben. So wie der König Salomo, er hat Weisheit von Gott erbeten, und er hat sie auch bekommen. In 1. Könige 3, dann geht es ganz besonders darum, dass Salomo derjenige ist, der einen Wunsch eigentlich frei hat. Und er bittet Gott darum, dass er ihm Weisheit geben möchte, sein Volk zu führen. Und deswegen, Gott gibt sie ihm. Und deswegen kann er auch dann sein Volk richtig führen. Und er hat die Ausrüstung eigentlich dafür, um das Volk richtig zu führen. Und diese Weisheit, die hat auch Jakobus im Blick. Jakobus sagt, dass in seinem Kern, im Herzen seines Briefes steht diese Weisheit. Und was sagt er denn darüber, wenn diese Weisheit von oben ist? Die ist wirklich nicht diese irdische Weisheit. Dann sagt er ganz konkret, und dazu lese ich jetzt diesen zweiten Text, der auch bei Ihnen auf den Zetteln aufgedruckt ist. Der ist aus dem dritten Kapitel, Vers 13 bis Vers 18. Und hier definiert er eigentlich die Weisheit, was sie wirklich ist und was sie bei uns im Leben bewirken soll und wie wir sie einfach definieren können. Er sagt dort, wer ist weise und klug unter euch? Der zeige mit seinem guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit. Habt ihr aber bitteren Neid und Streit in eurem Herzen, so rühmt euch nicht und lügt nicht der Wahrheit zuwider. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern sie ist irdisch, niedrig und teuflisch. Denn wo Neid und Streit ist, da sind Unordnung und lauter böse Dinge. Die Weisheit aber von oben her ist zuerst lauter, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden für die, die Frieden stiften. Die Weisheit, ganz klar erstmal, sie ist von oben. Und was er hier eigentlich sagt, ist, er macht jetzt nicht irgendwie, die Weisheit ist etwas, was wir unseren Verstand nur haben, sondern immer, es ist immer ganz praktisch. Die Weisheit ist ganz klar, dass sie einen guten Wandel hat. Und sie hat gute Werke. Die Weisheit, sie ist nicht für sich. Wir können nicht sagen, oh, der ist so weise, weil er vielleicht was Weises gesagt hat. Das meint Jakobus hier nicht. Dass wenn jemand irgendwas Tolles sagen kann oder irgendeinen guten Spruch mal hat, dass er dann weise ist. Sondern weise ist derjenige, der das, was er weiß, auch wirklich umsetzen kann. Und das ist ganz wichtig bei Jakobus. Der Weise, er ist derjenige, der wirklich sein Leben stimmt mit seinen Worten und mit seinen Gedanken überein. Es ist also eine ganzheitliche Sicht, die er hier präsentiert. Diese Weisheit, sie ist auch genauso wie unser Glaube. Unser Glaube ist eigentlich auch nicht getrennt von unseren Werken. Das gehört zusammen. Und die Weisheit ist genauso zusammenhängend mit den Werken. Sie ist, also man kann sagen, es ist fast 1:1, aber doch möchte er das unterscheiden. Die Weisheit ist abhängig also von unseren guten Werken. Wer weise sein möchte, der ist derjenige, der auch gute Werke tut. Und an den Früchten also wird die Weisheit erkannt. Und das ist die wahre Weisheit. Sie ist von oben herab, sie ist göttlich und sie wird nur erbeten. Wir kriegen sie anders nicht. Zweitens müssen wir sehen, es ist nicht was ich schon gesagt habe, auch sie ist nicht intellektuell. Es ist nicht etwas, was wir uns anlernen können. Also in dem Sinne, dass wir uns was anlesen. Sondern sie ist ethisch. Sie ist also ausgerichtet auf die Werke. Sie ist ausgerichtet darauf, dass wir etwas tun und dass wir etwas Gutes tun. Der Weise, er weiß nicht nur das Richtige, sondern er tut auch das Richtige. Es geht hier also nicht nur allein um das reine Wissen, um das, was man vielleicht in der Wissenschaft versucht umzusetzen, sondern darum, dass man das Gute weiß und auch kennt, es aber auch umsetzen kann. Wer das nicht kann, wer die Weisheit, die er meint zu haben, nicht umsetzen kann, für den ist es nutzlos. Für den ist es wirklich sinnlos, dass er diese Weisheit hat. In Deutschland hat man jedes Jahr ungefähr 60.000 Patente angemeldet. Und diese 60.000 Patente, ist es nicht nur so, dass sie alle, oh ja, das sind ja richtig große Erfindungen, die man jetzt hier hat. Und jede Erfindung ist auch echt sinnvoll. Nein, man fragt sich jedes Mal, ist das überhaupt sinnvoll, dieses Patent, was wir jetzt hier angemeldet haben? Und diese Ideen, die jetzt hier umgesetzt werden, haben die überhaupt einen Nutzen für unseren Alltag? Es sind 60.000 Patente, aber jedes Mal muss man sich diese Frage neu stellen. Weil man merkt, nicht unbedingt ist das nützlich für uns. Aber bei der Weisheit ist es genau andersrum. Die Weisheit, wenn sie da ist, dann wird sie in unserem Alltag uns auch nützlich sein. Die Weisheit wird Früchte tragen und sie wird Taten folgen lassen. Wie auch der Glaube ohne Werke nichts nützt, so ist die Weisheit auch ohne Werke nichts nütze. Ein weiteres Merkmal, was hier auch wichtig ist, wenn wir sagen, dass sie gute Werke tut, ist, dass sie heilig ist. Diese Weisheit, so steht es jedenfalls in Vers 17, da steht es, dass sie zuerst, als sie von oben her ist, und dann sie ist zuerst lauter, steht bei Ihnen im Text. Aber es meint eigentlich, dass sie heilig ist, dass sie etwas ist, was nicht in dieser Welt eigentlich vorkommt, dass sie abgesondert ist, dass sie etwas ist, was einmalig ist. Und deswegen, sie kommt eigentlich von Gott herab und sie, niemand anders kann sie auch ersetzen. Niemand anders kann sie geben. Nur derjenige, der selber auch die Weisheit ist. Und deswegen ist diese Weisheit, die sie teilig ist, die ist etwas ganz Besonderes. Aber sie möchte letztendlich, wirkt sie sich aus und darum, dass wir unseren Glauben auch umsetzen können. Das ist das Ziel der Weisheit und was sie tun möchte. Es ist nicht theoretisches Wissen, es ist auch nicht praktisches Know-how, sondern sie ist heilig, demütig und friedenstiftend. Das ist wichtig, was wir über diese Weisheit wissen müssen. Und das, was etwas anderes, was wir auch wissen müssen, ist, dass diese Weisheit, sie ist geistlich. Sie kommt vom Heiligen Geist sogar. In Vers 17, da zählt er ja dann die ganzen Taten auf, die diese Weisheit oder diese Elemente, die in der Weisheit drin sind, diese Früchte, die eigentlich die Weisheit bringt. Sie ist friedfertig, sie ist gütig, sie lässt sich etwas sagen. Und sie ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei. Wenn wir jetzt Paulus daneben stellen würden, in Galater 5, Vers 22, sagt er, die Frucht des Heiligen Geistes ist genau das Gleiche. Wir merken viele Parallelen. Und so deswegen müssen wir sagen, dass eigentlich diese Weisheit vom Heiligen Geist selber kommt. Und dass Paulus eigentlich hier nichts anderes sagt über den Heiligen Geist, was Jakobus über die Weisheit sagt. Und Weisheit ist deswegen für uns auch nichts, aber deswegen, wir brauchen deswegen auch den Heiligen Geist, und den wir nur erbeten können. Wir können nur zu Gott beten, dass er selber uns diesen Heiligen Geist gibt und er uns diese Weisheit bringt, die wir in unserem Leben umsetzen können. Und nämlich der Geist, der Heilige Geist wird auch selber genannt, der Geist der Wahrheit, der Weisheit, und wird deswegen ist es auch so wichtig, dass wir ohne diesen Heiligen Geist die Weisheit nicht bekommen können. Jakobus hat am Ende also ein Bild, das wirklich eine Weisheit uns darstellt, die für Christen sehr wichtig ist. Und der ganze Brief ist uns für uns so wichtig, dass wir sagen können, ohne die Weisheit können wir keine Gemeinde leben. Gemeindeleben wird dann enden, wirklich so, wie diese Probleme, die ihr hier aufgezählt habt, die ich davor schon genannt habe, dass jemand wirklich den anderen beleidigt mit seiner Zunge, dass man Streitigkeiten hat, dass man jeder versucht, der Beste zu sein in der Gemeinde, jeder versucht, etwas zu tun, um den anderen zu benachteiligen. Ein Problem war zum Beispiel, dass wenn ein Armer und ein Reicher in die Gemeinde gekommen sind, dann ist der Reiche wurde nach vorne gesetzt, ihm wurden die guten Plätze gegeben. Und wenn ein Armer kam, dieser Arme, der ist eigentlich nicht derjenige, der zur Gemeinde gehört, sondern er ist ein Außenstehender, er ist ein Ungläubiger. Und er kommt jetzt in die Gemeinde und ihm wird gesagt, oh, vielleicht kannst du dich ganz hinten hinsetzen, sondern du siehst ja nicht so gut aus und du riechst vielleicht ein bisschen. Das hat man vielleicht nicht gesagt, aber man hat ihn bevorurteilt. Man hat gesagt, du darfst nicht da vorne sitzen, wo der Reiche sitzt. Und das war ein Problem. Diese Vorurteile, sie haben es geschafft, diese Gemeinde eigentlich letztendlich zu zersetzen. Man hat versucht, mit irdischen Mitteln die Gemeinde vorwärts zu bringen. Indem man den Reichen versucht hat, sich bei ihm ein paar Pluspunkte zu sammeln, dass er vielleicht dann doch irgendwann mal noch die Gemeinde unterstützt, dass er ein gutes Wort für die Gemeinde einlegt, dass sie ja so gut ist und so. Nein, er sagt, das ist irdische Weisheit, was ihr versucht zu umzusetzen. Was ihr aber haben sollt, ist wahre Weisheit, die den Menschen nicht anschaut, wie er von außen aussieht, sondern von innen. Und Jakobus sagt uns, wenn wir eine Gemeinde sein wollen, die wirklich nach Gott hin ausgerichtet ist, dann brauchen wir diese Weisheit. Wir brauchen diese Weisheit, die uns zu Gott hinführt und die auch von Gott her kommt. Letztendlich ist die Weisheit, die Jakobus uns darstellt, nichts anderes als die Weisheit, die Jesus selber uns in seiner Lehre in der Bergpredigt darstellt. Ich hatte schon erwähnt, dass Jakobus oft etwas aus der Bergpredigt herausnimmt und es dann wiederholt. Und es dann nochmal vielleicht sogar in anderen Worten, aber die Prinzipien sind immer die gleichen. Denn zum Beispiel auch in dem fünften Vers, da geht es dann darum, wenn jemand an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt. Jesus sagt nichts anderes, er sagt, bittet, so wird euch gegeben. Das ist das Gleiche. Und es gibt immer häufiger, treten solche Beispiele auf. Und letztendlich, Jesus sein Weisheitsideal. Worauf zielt die Bergpredigt letztendlich ab? Ganz am Ende dieser Bergpredigt, im siebten Kapitel, das möchte ich auch einmal noch vorlesen, da geht es darum, wer der Dumme ist und wer der Weise ist. Und dann erzählt Jesus die Geschichte von dem Hausbau. Ich möchte sie einmal eben noch vorlesen, denn ich denke, hier wird das Prinzip sehr deutlich, was Jakobus im ganzen Brief dann entfaltet. Ein jeder nun, so sagt er dann ab Vers 24, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleichen, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Das ist das, wo Jesus hier die beiden gegenüberstellt. Und letztendlich ist es nichts anderes als das, was Jakobus jetzt sagt. Was ihr braucht, ist Weisheit. Wenn ihr wirklich Christen seid, dann braucht ihr Weisheit. Dann braucht ihr etwas, worauf ihr euer Leben baut. Und das ist letztendlich Jesus Christus selber. Jesus Christus sagt, so sagt Paulus es, ist die Weisheit. Kolosser 2, Vers 3. Wenn wir nicht Weisheit haben, dann werden wir unseren Glauben meistens für uns haben. Dann wird der Glaube keine Auswirkungen haben. Und alle Worte werden keinen Sinn haben. Und unsere Taten werden nichts nützlich sein. Aber wenn uns diese Weisheit nun mangelt, dann gibt es einen einzigen Weg, diese Weisheit zu bekommen. Und Jakobus hat das schon gesagt, und ich habe es auch schon mehrmals wiederholt. Es ist kein Trainingsprogramm, das hier in diesem Buch nacheinander aufgezählt wird, sondern er sagt, bittet. Und dieses Gebet ist letztendlich so stark, dass wir diese Weisheit, die uns mangelt, dass wir sie bekommen. Obwohl in diesem Brief über 100 Befehle stehen, so ist es doch letztendlich ganz einfach, dass Jakobus eigentlich das zusammenfassen könnte, indem bittet, so wird euch gegeben, so wird euch diese Weisheit, die euch fehlt, gegeben. Und dann werdet ihr zu diesem Vollkommenen werden, der durch die Anfechtung hindurch bewährt wird. Und dass euer Glaube dann, wenn er bewährt wird, Geduld wirkt. Und das ist letztendlich das Ziel, was wir in unserem Leben auch vorsetzen sollten. Ganz besonders für dieses nächste Jahr. Wenn Sie Zeit haben, dann lesen Sie nochmal diesen Jakobusbrief und überprüfen Sie, ob ich das wirklich richtig gesagt habe, was jetzt in diesem Jakobusbrief auch stehen soll. Wenn das nicht stimmt, dann können Sie mich gerne auch wieder ansprechen. Aber ich möchte Sie auffordern, versuchen Sie diese Weisheit, die Jakobus hier in diesem Brief darstellt, wirklich auch für Ihr persönliches Leben anzuwenden. Und versuchen Sie das für sich selber mitzunehmen, für Ihr persönliches Leben. Mein Wunsch für 2010 ist nämlich, dass Sie nicht nur ein weiteres Jahr verleben möchten, wo Sie scheitern, sondern dass Ihr christliches Leben reifen möchte. Und dass Sie letztendlich darin auch die Gemeinde dadurch gebaut wird und Gott selber verherrlicht wird in seiner Gemeinde. Amen.